Wir sehen Anzeichen einer strukturellen Deglobalisierung und diese Entwicklung stellt eben vor allen Dingen die Vereinigten Staaten vor zentrale Herausforderungen, weil die USA langjähriger Architekt und Profiteur dieser Ordnung gewesen ist und die USA sich eben heute nun neu positioniert, da sie herausgefordert wird von anderen ökonomischen Schwergewichten, allen voran China.
Akademie fürs Ohr aus dem Hörsaal.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Akademie fürs Ohr. Mein Name ist Anna Berchtenbretter, Pressereferentin der Akademie. Und dieses Mal habe ich die erste Folge unserer neuen Rubrik aus dem Hörsaal für euch mit dabei. In dieser Reihe könnt ihr die Akademie am Abend Vorträge meiner Kolleginnen und Kollegen nachhören. Diese Staffel liegt der besondere Fokus auf den USA. Wir schauen uns an, warum sich die Dinge in den USA so entwickelt haben, wie sie jetzt sind, analysieren die aktuelle Lage und überlegen, wie die aktuelle Situation die Mächteordnung des 21. Jahrhunderts verändern könnte. In der ersten Folge spricht Julia Minillo, unsere Expertin für Wirtschaft, Soziales und Nachhaltigkeit, über die Deglobalisierung und die Zukunft amerikanischer Hegemonie. Die USA waren ja für Jahrzehnte die treibende Kraft der Globalisierung und sie hatten eine hegemoniale Stellung inne. Die aktuelle Deglobalisierung zeigt wirklich einen tiefgreifenden Wandel der internationalen Wirtschafts- und Machtstrukturen an. Heute gibt es neue Herausforderungen durch Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und eine Fragmentierung der globalen Märkte. Julia schaut in ihrem Vortrag auf die Ursachen und Dynamiken der Deglobalisierung. Sie analysiert die Auswirkungen auf die globale Führungsrolle der USA und sie sieht sich drei mögliche Zukunftsszenarien an. Und damit gebe ich jetzt ab an Julia Minillo.
Wir befinden uns in einem geopolitischen und ökonomischen Wendepunkt. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es nicht nur Machtverschiebungen gibt, sondern eben auch ökonomische Verschiebungen in der globalen Ökonomie. Die liberale Globalisierungsordnung, wie wir sie seit den 90er Jahren kennen, ist brüchig geworden. Wir erleben Handelskriege und diese nicht nur seit Trump 2.0, sondern auch schon seit längerem. Geopolitische Rivalitäten, eine technologische Entkopplung und eine Rückbesinnung auf das Nationale, die nationale Resilienz, die Autonomie stehen im Vordergrund. Das sind alles Worte oder Begrifflichkeiten, die während meines VWL-Studiums, wie es vorhin schon genannt wurde, überhaupt keine Rolle spielten. Ich habe studiert in einer Welt, in der es solche Dinge als ja ineffizient abgetan wurden. Man dachte sich das Ende der Geschichte, dass die Globalisierung, die liberale, multilaterale Weltwirtschaftsordnung hier das New Normal ist und dass es auch eben keine Umkehr hiervon gäbe. Aber die Empirie da draußen belehrt uns eines Besseren. Wir sehen Anzeichen einer strukturellen Deglobalisierung und diese Entwicklung stellt eben vor allen Dingen die Vereinigten Staaten vor zentrale Herausforderungen, weil die USA langjähriger Architekt und Profiteur dieser Ordnung gewesen ist und die USA sich eben heute nun neu positioniert, da sie herausgefordert wird von anderen ökonomischen Schwergewichten, allen voran China. Meine zentrale Fragestellung für heute Abend lautet daher: Was bedeutet die Deglobalisierung, die wir beobachten, für die Zukunft amerikanischer Hegemonie? Und das werde ich in vier Schritten versuchen zu beantworten in den 30 Minuten. Wir werden einmal auf die Treiber der Deglobalisierung eingehen und auf die Anzeichen dieses Rückzugs der USA als Hegemon dieser liberalen Ordnung und auf die Herausforderungen und Chancen dieser Situation für die USA beleuchten. Und zu guter Letzt natürlich auch Zukunftsszenarien aufmachen, was die unterschiedlichen Welten sind, die uns da eventuell bevorstehen und was die Implikation ist natürlich für uns als Europäer, aber auch für die Bundesrepublik. gerne erst einmal mit ein paar Daten am Anfang. Diese Grafik zeigt, wie der Welthandel als Anteil am globalen BIP über Jahrzehnte zunahm, aber eben seit der globalen Finanzkrise stagniert. Und dies deutet eben auf eine strukturelle Veränderung in der Globalisierung hin. Und was eben der interessante Punkt ist, Deglobalisierung, die amerikanische Hegemonie im Decline oder im Rückgang begriffen, ist nicht etwas, was erst seit Trump auftaucht, sondern sich eben schon länger abzeichnet. Ja? Und wir sprechen auch in der Literatur von Slowbalization, also dass die Globalisierung, diese Integration der globalen Märkte und Ökonomien, der globale Handel, dass der nicht mit einer Turbogeschwindigkeit seit Ewigkeiten wächst, nein, sondern der Bremsmodus, in dem wir uns gerade befinden, den gibt es eben schon oder zeichnete sich schon seit der Finanzkrise ab deutet natürlich auch eine relative Verschiebung der ökonomischen Gewichtungen in der Weltwirtschaft, aber auch als Folge dieser ökonomischen Veränderung auch eine machtpolitische Veränderung. Eines meiner ersten Themen, über die ich promovieren wollte, es ist dann tatsächlich nicht passiert, war, dass ich an meine ökonomischen Kollegen immer rangegangen bin mit der politökonomischen Brille. Ja, meine Damen und Herren, glauben Sie denn wirklich, dass dieser ökonomische Aufstieg China sich nicht auch in eine geopolitische Dimension manifestieren wird? Und wie das eben der liberale, neoklassische Zeitgeist damals beantwortet hat, nein, Studierende Menillo, konzentrieren Sie sich lieber auf das, was man in den Lehrbüchern lernt, beschäftigen Sie sich nicht mit solchen Fragen, die jenseits des Fachhorizonts geht. Ökonomische Verflechtungen führen nicht zu geopolitischen Rivalitäten. Das klingt heute absurd, aber damals war das der Zeitgeist. Ja? Und in diesem Zeitgeist sind die meisten von uns, haben ihre VWL und wirtschaftswissenschaftlichen Abschlüsse erlangt und natürlich damit auch den Zeitgeist mitreproduziert. Und diese Weisheit, die ist jetzt definitiv, sind wir hier alle eines Besseren belehrt worden. Hier nochmal eine Grafik, die das wunderbar eben auch zeigt. Hier das Verhältnis von globalem Handel zu GDP. Hier die Exporte und Importe als Anteil am Welteinkommen. Die zeigt eben auch hier diese Globalization, dass wir hier die seit der globalen Finanzkrise die Zunahme hier abzuebben scheint oder gar rückläufig ist und Indiz sogar für eine mögliche strukturelle Trendwende. Ja, was bedeutet Deglobalisierung? Vor ein paar Jahren war das tatsächlich noch umstritten. Man hat eben eher von Slowbalization gesprochen und inzwischen hat sich auch im Mainstream-Diskurs der Begriff der Deglobalisierung etabliert. Mit Deglobalisierung ist nicht zwangsläufig ein vollständiger Rückzug aus dem Welthandel gemeint. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt alle autark werden und nicht mehr miteinander Handel betreiben, sondern vielmehr geht es hier um eine qualitative Veränderung globaler Verflechtung. Wir sprechen über einen Rückbau von internationalen Lieferketten, von einer Verlagerung der Produktion in geopolitisch sichere Regionen. Man erkennt staatliche Eingriffe in Marktprozesse an. Ein Unding in dem sogenannten neoliberalen Zeitgeist, aber heutzutage aus der Notwendigkeit, dass sich die Struktur ändert, durchaus als legitim betrachtet. Und das ursprüngliche Unwort der Industriepolitik ist heutzutage auch ein absolutes, absolut in aller Munde über die unterschiedlichen ökonomischen Denkschulen hinweg. Eine Renaissance erleben wir der nationalen Industriepolitik. Es handelt sich hier um eine Reaktion auf Verwundbarkeiten, die durch globale Abhängigkeiten sichtbar wurden, etwa in der Pandemie oder auch beim Thema Halbleiter oder auch bei kritischen Rohstoffen. Ich habe es schon angedeutet, auch ideologisch hat sich etwas verschoben, während früher eben eine Globalisierung einer immer sich stärker integrierenden Welt Wirtschaft hier, das als Fortschritt galt, sehen heute eben viele Staaten eher die Themen Resilienz, Autonomie und geopolitische Kontrolle als den neuen Maßstab wirtschaftlicher Souveränität. Wandel durch Handel gilt im weitesten Sinne als gescheitert. Und nochmals, es geht nicht um Autarkie, das will ich hier nochmals ganz nochmal dezidiert hier betonen, sondern es geht darum, sich eine Autonomie, so wie wir es in der EU ja auch kennen, eine strategische Autonomie zu verwirklichen, die eben trotz einer Einbindung in eine globale Ökonomie Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung trotzdem noch garantiert. Und hierfür gibt es kein Blueprint, kein Rezept, wie man es umsetzt, weil nochmals, this time is different. Seit der neuen Weltwirtschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das nicht. Ja? Deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr spannend, wenn man jetzt nicht als Betroffener, sondern auf der Metaebene politökonomisch auf diese Entwicklung guckt, weil es das eben in dieser Form mit einer dermaßen globalisierten, sowohl was die Produktion angeht, globalisierten Weltwirtschaft, aber auch was natürlich die Finanzialisierung angeht, eine neue Phase betreten und es wirklich sehr spannend ist zu beobachten, wie sich hier die unterschiedlichen Länder gerade auch im globalen Norden hier neu positionieren werden und ihre neuen Verständnisse von Wirtschaftspolitik umsetzen. Ja, was sind die Ursachen dieser Entwicklung? Hier möchte ich 5 zentrale Treiber benennen. Also einmal natürlich die Geopolitik, die Systemkonkurrenz zwischen den USA und China. Hier ist, das ist sicherlich ein zentraler Motor, dieses sogenannte Decoupling zwischen den beiden ökonomischen Schwergewichten manifestiert sich in Exportkontrollen, in Technologiesanktionen, Investitionsverboten und ist daher wirklich auch etwas, was man vor 10 oder 15 Jahren sich in dieser Form hätte wirklich nicht vorstellen können. Was interessant ist, gerade wenn man Äußerungen der neuen US-Regierung verfolgt, dass dann auch oft Aussagen gemacht werden wie, ja, also Globalisierung wollen wir nur, wenn wir als USA profitieren, aber nicht, wenn sozusagen andere Länder oder andere erfolgreiche Volkswirtschaften hier zur Bedrohung für den Hegemon werden. Solche Aussagen sind insofern interessant, weil sie ein Indiz dafür sind, dass die US-Regierung selber einen sogenannten Neo-Mercantilist Turn macht oder einen, neorealistischen Turn, also im Sinne von Win-Win, nur solange wir relativ mehr gewinnen, aber in dem Moment die politischen oder ökonomischen Partner relativ mehr gewinnen als wir und aufholen, das ist nicht wünschenswert und das ist natürlich Mercantilism at its best. Also eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist tatsächlich nicht gewollt und so kann man sich im Grunde genommen auch diesen Machtkampf und den Handelskonflikt oder Handelskrieg erklären. Und auch hier wieder, es ist eine strukturelle Verschiebung, will heißen, dieser Move, China, in Anführungsstrichen China, feindliche wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen, ist kein Unique Selling Point einer Trump-Regierung, sondern Dinge wie Inflation Reduction Act, CHIPS Act, auch unter einer demokratischen Regierung getragen, will heißen, eine Neudefinierung einer US-Hegemonie in diesem geänderten Spiel ist kein Resultat Trumps. Ja, es ist auch Resultat einer Strukturveränderung. Die Akteure können natürlich nochmals um einiges verschärfen und eskalierend hier nochmal wirken, aber wir sollten uns verwehren zu denken, das ist jetzt alles nur wegen Trump. Das wäre eine gefährliche Verkürzung der Tatsachen. Weitere Treiber, natürlich die Globalisierung, wie wir sie kannten, war nicht perfekt. Sie hat globale Krisen wie die Finanzkrise hervorgebracht, aber natürlich auch Verwundbarkeiten gezeigt in der Covid-Pandemie. Dinge wie Just-in-Time-Lieferketten und Produktion, alles hinterfragt. Dinge wie ineffiziente Vorratsmanagement waren auf einmal wieder Thema. Also man hat gemerkt, durch diese exogenen Schocks wurden die Vulnerabilitäten des Globalisierungsmodells an die Oberfläche gespült und somit natürlich auch dieses Bedürfnis nach Autonomie, nach Handlungsfähigkeit, nach politischer Autonomie wieder reaktiviert. Weitere Treiber sind, hatte ich jetzt schon als Folge oder Implikation der Systemkonkurrenz schon genannt, die protektionistische Wirtschaftspolitik, nochmals Subventionen, Industriepolitik, ein starkes Eingreifen des Staates in wirtschaftliches Geschehen, eigentlich ein No-Go in der Neoklassik, aber in dieser neuen Welt eben inzwischen the new normal. Und zu guter Letzt, wir müssen auch hier wieder die Interdependenzen zwischen dem ökonomischen und dem politischen sehen. Natürlich auch die Globalisierung als eine kulturelle Herausforderung, Veränderungsängste, der Populismus, der daraus natürlich Kapital zieht, inwiefern nationale Identitäten herausgefordert werden, generell die Globalisierung, die eben viele Verlierer auch hervorbringt, Arbeitseinkommen, die sinken im globalen Norden, Strukturveränderung, die Arbeitsplätze, die eben verloren gehen nach China, also sowohl eben dieser kulturelle Aspekt, aber auch der ökonomische Aspekt, die Globalisierung als eben ein Ungleichheitsverschärfer sind natürlich auch Imperative, die die Politik in diesen Deglobalisierungsschub natürlich auch hier mit einnimmt und nicht einfach übersehen werden kann. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass viele Parteien, die eben genau nicht diese Ängste, Verlustängste, Veränderungs- oder Transformationsverdrossenheit, wie auch immer wir das nennen wollen, die eben genau nicht das ernst genommen haben in der Vergangenheit, was die Globalisierung eben mit nationalen Volkswirtschaften macht, hier jetzt auch dementsprechend abgestraft werden. Also da muss man eben gerade auch die Sozialdemokratie nennen, die es eben nicht geschafft hat, eine adäquate Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung zu geben und die politischen Kräfte, die eben aus dieser Unzufriedenheit und aus dieser Angstsituation profitieren, nationalistische Kräfte, populistische Kräfte. Ja, historisch gesehen waren die Vereinigten Staaten nicht nur eben die Nutznießer dieses Systems, was sich jetzt eben gerade auflöst, sondern eben die Architekten, Bretton Woods über die WTO, der IWF, das alles waren Institutionen, die Regeln und Normen der Weltwirtschaft geprägt haben. Und spätestens mit der Trump-Administration ist es eben offensichtlich, dass es hier einen fundamentalen Kurswechsel gibt. Diese Institutionen, die von der USA geschaffen wurden, werden von derselben US-Regierung torpediert. Multilaterale Institutionen werden abgelehnt, weil sie zu ineffizient seien, weil sie eben nicht zureichend die Interessen des Hegemons eben sicherstellen. Und wir sehen eben diesen Move seitens der US-Regierung zu bilateralen Abkommen, zu Deals und eine Umgehung des mühsamen, mühseligen multilateralen Wegs. Das ist natürlich gerade für die kleineren Volkswirtschaften überhaupt keine Good News, weil ein multilaterales System eben genau das Recht des Stärkeren deaktivieren sollte. Und jetzt kann man so sagen, dass der Architekt, der die Stabilität dieses Systems garantieren sollte, sich nicht seine Interessen gewahrt sieht und sagt, okay, da muss man das gesamte Spiel ändern oder neu aufziehen. Und genau in der Situation sind wir jetzt. Und wir auch als Europäer sind natürlich auch so zwischen den Stühlen, zwischen den aufstrebenden Volkswirtschaften, die eben auch Gestaltungsansprüche anmelden. Und die USA, die sagt also, das ist alles ein teurer Apparat, das geht auch für uns effizienter, dass wir unsere Interessen durchgesetzt bekommen, aber wir als Europäer hier nicht ganz so gut da stehen. Nochmals der Punkt, dass diese Industriepolitik, die eben auch ein Symptom dieser sich verändernden Weltwirtschaftsordnung ist, die Abkehr von einem liberalen, multilateralen Modell, kein Unikum ist der Republikanischen Partei oder gar einer Trump-Regierung, sondern die strategische Industriepolitik durchaus eben von demokratischer Seite auch mitgetragen wurde. Es geht also um strukturelle Veränderungen und nicht um akteursgetriebene eine Prägungskraft, die akteursgetrieben ist, weil man doch geneigt ist, auch durch die Art, wie Trump das natürlich alles inszeniert, dass man das alles in Anführungsstrichen seinem Credit hier zugute schreibt, dass jetzt Trump die Weltwirtschaft so ändert, dass jetzt die USA first ist und die anderen weiter zurückfallen. Nein, also diese Denke ist eben durchaus auch dieser Neo-Mercantilist Turn strukturell zu beobachten und nicht einer spezifischen Person oder Regierung hier zugehörig oder attribuierbar. Ja, was sind die Risiken für die USA, wenn diese Hegemonie tatsächlich in Anführungsstrichen immer weiter verschwindet oder sich auflöst, diese Ordnung jenseits dieser Versuche hier dagegen zu halten, dass die USA ihre normative Führungsrolle verliert, dass sie an Glaubwürdigkeit verliert als Verteidiger liberaler Ordnungen und eben neue Formate wie BRICS, BRICS Plus oder auch andere ökonomische Verbünde wie der Regional Comprehensive Economic Partnership oder andere ökonomische Blöcke, regionale Blockbildung hier entstehen. Das ist eine große Herausforderung für die USA, dass sozusagen ihre Soft Power auch mitschwindet. Die Dollar-Dominanz ist natürlich gerät unter Druck, wenn sich die liberale Ordnung auflöst. Und natürlich kann man hier entgegenhalten, US-Dollar ist weiter Reservewährung, aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. Staaten wie China, Russland oder auch Indien hier experimentieren mit bilateralen Abrechnungen außerhalb des SWIFT-Systems. Also es ist nicht so, dass die US-Dollar-Hegemonie im Finanzsystem vollkommen unangefochten ist. Dann natürlich der technologische Wettbewerb mit China, das hier natürlich ein ganz großes Risiko für die USA ist, denn wenn hier China weiterhin erfolgreich in Zukunftstechnologien investiert und mit den USA konkurriert, was Standards angeht, Patente, Marktzugänge, natürlich die technologische Führerschaft, wenn sie sozusagen an China gehen sollte, die USA doch im Grunde genommen hier große, dass das System in sich zusammenbricht. Ja, ich meine, so muss man ja auch die Politiken der US-Regierung interpretieren, gerade wenn es um Technological Decoupling geht, dass man sagt, man hat im Moment noch die technologische Vorherrschaft und man versucht sich sozusagen abzuschirmen, ja, protektionistisch zu schützen, die eigenen Industrien, den Vorsprung noch aufrecht zu erhalten, indem man hier Zusammenarbeit und Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen unterbindet und Produktion in USA stärkt, sich entkoppeln möchte, damit es eben tatsächlich nicht zu diesem Überholungsmove im Technologischen kommt. Und als letzter Punkt natürlich die Strapazierung der multilateralen Allianzen, dass natürlich wenn man jetzt nicht nur von US-Hegemonie spricht, sondern von einer kollektiven westlichen Hegemonie, was ja am Ende die US-liberale Hegemonie ist, dass natürlich diese kollektive westliche Hegemonie mit US-Vorherrschaft diese natürlich geschwächt wird in dem Moment, wenn eine Trump-Administration hier diese Allianzen strapaziert durch Provokationen und Dinge, die früher als undenkbar gedacht wurden. Ja, was sind die Chancen für die USA? Man darf nicht übersehen, trotz einer Neudefinierung dieses globalen Spiels, dass die USA nach wie vor immense strukturelle Vorteile hier genießt. also die schon genannte technologische Innovationskraft, also weiterhin dominieren US-Konzerne zentrale Technologiefelder, ob es jetzt um KI geht, Cloud Computing, Biotechnologie, und dieser Tech-Sektor ist natürlich ein zentraler Machtfaktor. Und jetzt werden alle überrascht sein, vielleicht kann man sich auch damit dieses Hand in Hand der Tech-Elite mit Trump erklären. Ja, genau, weil Trump natürlich erkennt, dass diese Tech-Industrie ein Garant ist oder ein konstitutives Element, hier nicht weiter zurückzufallen, ne, als USA. Die US-Kapitalmärkte sind natürlich ein weiterer Pfeiler in dieser neuen Ordnung. Weiterhin sind die Kapitalmärkte die tiefsten, die liquidesten. Das merken wir allein schon daran, wenn wir in Europa Startups haben, die wachsen wollen, sogenannte Scale-Ups. Komischerweise wandern die dann auch in die USA ab, unabhängig davon, was in den USA passiert ist. Überzogen formuliert, aber das ist eben der Trend. Warum? Weil wir es in Europa bis heute nicht geschafft haben, eine Banken- und Kapitalmarktunion aufzubauen, die auch nur annähernd vergleichbar ist mit dem, was in den USA möglich ist an Finanzierungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich indirekt auch ein Garant, dass weiterhin kein Machtverlust hier stattfindet. Ein weiterer Punkt ist natürlich die militärische Präsenz, die Hard Power der USA, die wir Europäer auch natürlich indirekt gezüchtet haben durch unser verteidigungs- und sicherheitspolitisches Drittbrettfahrertum im Vergleich zu Europa, aber auch Asien verfügen die USA immer noch über militärische Kapazitäten, dass es für uns als Europäer fast unmöglich scheint, auch hier nur annähernd mithalten zu können, trotz der 5%-Ziele. Und zusammenfassend können wir sagen, dass die USA nach wie vor die Kapazitäten hat, auf diese Deglobalisierung, auf diese Neustrukturierung der globalen Weltwirtschaft strategisch zu reagieren, nicht nur getriebener zu sein. Sie kann gezielte Allianzen bilden, selektiv integrieren, Blockbildungen machen, die zu ihrem Vorteil sind, und eben die Kontrolle über die Zukunftstechnologien ganz entscheidend. Erklärt übrigens auch den Konflikt mit der EU, weil die EU natürlich als Regulierungsmacht hier ein Gegenpol setzen kann, und das ist eben aus dieser analytischen Brille eben, kann das natürlich nicht im US-Interesse sein, ja. Und man hier schon sieht, dass diese liberale Idee des Win-Win gerade im Tech-Sektor nicht mehr zieht, sondern dass eben das Merkantilistische jetzt das New Normal ist oder geworden ist. Was sind die Szenarien? Ja, wohin führt das Ganze? Und was bedeutet das für uns? Szenario 1 ist natürlich, dass die USA eine führende Macht bleibt in einer multipolaren Koexistenz, sie aber ihre Dominanz mit China, der EU und anderen teilen. Ich möchte das jetzt mal gar nicht bewerten, das ist ein guter Anknüpfungspunkt für die Diskussion, ich will es aber so in den Raum stellen. Das zweite Szenario ist, dass die technologische Hegemonie sie sozusagen zu einem technologischen Hegemon macht und damit zu unterscheiden ist von einer normativen Ordnungsmacht. Also weiterhin Amerika in Schlüsseltechnologien dominant ist, jedoch an politischer Gestaltungskraft verliert, also somit die Technological Hard Power sich beibehält, aber die Soft Power und die politische Gestaltungskraft in einem internationalen System nicht mehr da ist, wie es eben in einem multilateralen Setting möglich gewesen wäre. Und in einem dritten Szenario, dass wir eben die USA sehen, die bestimmte Allianzen konsolidiert, die WTO reformiert, aber eben eine resiliente Globalisierung schafft. Also die sozusagen, so wie wir es uns Europäer wünschen würden, nach dem Motto, okay, das alte liberale, multilaterale Rezept hat nicht für alle funktioniert, es hat Verlierer in den Gesellschaften des globalen Nordens, Verlierer und Gewinner produziert, aber auch im globalen Süden, und deswegen sich sozusagen die USA als Hegemon versteht, aber immer noch in einem multilateralen Sinne mit einer globalen Verantwortung. Natürlich gibt es noch viel mehr Szenarien. Ich gehe jetzt nicht auf sozusagen eine Verschärfung des Systemkampfs der G2 ein. Wenn man jetzt Hegemonic Stability Theory hier anwendet, würde man sagen, okay, im Grunde genommen geht das gar nicht, dass ein Hegemon koexistiert mit anderen Mächten. Es muss sozusagen eine politische Hegemonialmacht geben und das führt natürlich unweigerlich deterministisch, wenn man so diese Theoriebrille anzieht, zu diesem, nicht nur Systemkonkurrenz, sondern zum Clash dieser Großmächte. Habe ich jetzt hier nicht extra aufgeführt, aber der Vollständigkeit halber als ein natürlich weiteres, lassen Sie mich bewerten, Worst-Case-Szenario aus Sicht von uns Europäern. Gut. Dann komme ich zum Schluss und ich freue mich schon jetzt auf die Diskussion mit Ihnen. Die Deglobalisierung, wie wir sie erleben, stellt unsere internationale Ordnung vor eine historische Zäsur, noch nie dagewesen, mit offenem Ausgang. Deswegen können wir sozusagen diese unterschiedlichen Szenarien jetzt mal aufziehen. Es gibt kein Blueprint, wohin wir gehen. Die Deglobalisierung, wie wir sie jetzt erleben, aus dem Stand einer globalisierten Ökonomie, Weltwirtschaft, wie wir sie davor nie hatten, bedeutet nicht das Ende globaler Verflechtung. Also wir erleben keinen Rückzug in die Autarkie, sondern wir erleben eine politische Umsteuerung. Also die bisherige hegemoniale Rolle der USA ist dabei nicht garantiert. Aber es heißt nicht, dass die USA automatisch als Hegemon oder diese hegemoniale Rolle hier überhaupt nicht mehr wahrnehmen wird. Ja? Wir sind sozusagen in so einem Transitionsprozess. Historiker könnten jetzt vielleicht einwenden, ja, das hatten wir doch schon mal. Großbritannien als sozusagen der erste Hegemon der ersten Globalisierungswellen und danach haben doch die USA übernommen. Aber ich würde hier tatsächlich den Punkt machen, dass nicht jeder historische Vergleich zieht. Also der Vergleich hinkt an dieser Stelle. Wir sind tatsächlich in einer Situation, in der wir noch nie waren und deswegen niemand Ihnen mit Sicherheit sagen kann, okay, so wird's deterministisch sein. Also davor verwehre ich mich oder vor dem Hochmut anzunehmen, dass man vorhersagen könnte, wie jetzt die Weltwirtschaftsordnung in 10 Jahren aussehen wird. Entscheidend wird sein, ob es den Vereinigten Staaten gelingt, diese Balance zwischen einer nationalen Resilienz und einer internationalen Führungsrolle hier neu zu erfinden und ob sie eben eine gestaltende Ordnungsmacht mit entsprechender Soft Power oder auch normativer Prägungskraft bleibt oder ob sie sich sozusagen in merkantilistischer Hinsicht auf ihre nationalen Interessen fokussiert und konzentriert, das, was wir gerade im Moment sehen und dabei the global big picture aus dem Auge verliert, in Anführungsstrichen, und versucht, ihre politischen, ökonomischen Gegner klein zu halten. Und das wird sich eben zeigen. Also ob man hier ohne den großen Systemkonflikt sich hier zurückbesinnen kann, dass das, was sich unsere liberalen Architekten nach dem Zweiten Weltkrieg überlegt haben, auch die friedensstiftende Wirkung einer vernetzten, interdependenten Ökonomie, dass das eben genauso den Frieden stiften kann und eventuell doch die Kriegslust der partizipierenden Akteure abbremsen kann, sich vielleicht eventuell doch dazu zurückbesinnen. Und gleichzeitig erlauben Sie mir die Bemerkung, dass eine schwindende US-Hegemonie zu Ressentiments im Land führt, sollte uns doch eigentlich gar nicht so sehr überraschen. Und deswegen jetzt eher die Chance zu sehen, okay, die Globalisierung, wie wir sie erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, hat dann doch vielleicht zu viele Verlierer hervorgebracht. Und jetzt ist im Grunde genommen die Chance für eine legitime Repräsentanz aufstrebender Volkswirtschaften, Länder, die nicht zum Westen gehören, hier ein faireres System aufzubauen, anstatt reflexartig unsere alte Ordnung aufrechtzuerhalten. Das wird definitiv nicht gelingen.
Akademie fürs Ohr ist eine Produktion der Akademie für politische Bildung. Mein Name ist Anna Berchtenbreiter, Pressereferentin der Akademie. Mehr Infos zum Podcast und zur Akademie findet ihr in den Shownotes.